Herzlich willkommen zu This is not Berlin, dem Podcast von Gründern für Gründer jenseits der Metropolen. Ich bin Christian Wolf. Unter anderem habe ich As Good as New Electronics in Frankfurt an der Oder gegründet. Hier geht es um echte Unternehmergeschichten, ungeschönte Erfahrungen und praktische Learnings für alle, die gründen wollen oder bereits ein Startup führen. In dieser Folge spreche ich mit Benjamin Wisser, Gründer von Alligator aus Berlin. Keine Angst, der Podcast ist natürlich weiterhin fokussiert auf Startups jenseits der Metropolen. Ben fiel mir allerdings auf, weil er mit Alligator in viele Gründer, die schon in meinem Podcast waren, investiert hat. Zum Beispiel in Mike Joschko von Talent2Go oder in Samuel Keitel von Senior Connect und Marc Stratmann von HR Autopilot. Wir reden darüber, warum er am liebsten schon in der Ideenphase mit einsteigt, wie sein Netzwerk aus über 120 Experten funktioniert, über Bootstrapping und wie er seine Startups hands-on unterstützt. Also bleibt dran, es lohnt sich.
Noch ein wichtiger Hinweis: Dieser Podcast dient der Information und Unterhaltung. Wir teilen hier persönliche Erfahrungen und Einschätzungen. Das ist keine Anlage- und Rechts- oder Steuerberatung. Bitte triff keine Gründungs- oder Investitionsentscheidung, nur auf Basis der Inhalte dieses Podcasts. Das gilt auch für Börsengeschäfte. Mach immer deine eigene Recherche und hol dir professionelle Beratung. Gründen, investieren und traden sind mit Risiken verbunden bis hin zum Totalverlust. Host, Gäste und der Dienstanbieter dieses Podcasts haften nicht für Schäden, die dir entstehen könnten.
Hallo Ben, herzlich willkommen.
Hallo Christian, freut mich.
Ja, wo finde ich dich gerade? Wo bist du?
Ich sitze momentan in meinem Homeoffice im Berlin, Weißensee, im Wohnzimmer.
Ah, in Berlin? Bin ich im falschen Podcast? Nein, bin ich nicht. Das hier ist immer noch This is not Berlin. Ich habe dich aber heute eingeladen, um mal über dein Portfolio zu sprechen, um über das, was ihr bei Alligator macht, zu sprechen. Das ist nämlich sehr, sehr spannend. Und wahrscheinlich ergeben sich auch noch eine ganze Menge anderer Themen, die wir besprechen können. Von daher starten wir immer mit einem Pitch. Bitte, Ben, 90 Sekunden, the floor is yours.
Ich mach's schneller. Bin Ben, Gründer und CEO von Alligator. Und das Besondere bei Alligator ist, dass wir sehr, sehr frühphasig HR-Tech-Startups begleiten und eben nicht nur supporten mit Geld, sondern eben auch mit operativer Leistung und machen das, und das ist wirklich einmalig, zum einen zielgerichtet ausschließlich für die HR-Tech-Branche und zum anderen mit einem Netzwerk aus mittlerweile über 120 Expertinnen und Experten, die alle neben Geld auch ihr Knowledge in uns rein investiert haben und weiterhin machen. Und das aber auch ihren Startups weitergeben oder unseren Startups weitergeben.
Okay, das war jetzt wirklich schnell. Definitiv aber auch viele Fragen meinerseits. Zum einen frühphasig. Was heißt das für euch?
Frühphasig heißt für uns am liebsten, da wir ja eher ein Company-Builder sind, als jetzt ein klassischer Investor, der in späteren Phasen investiert, heißt tatsächlich, du kommst am besten mit einer Idee zu uns. Und vielleicht hast du ein Pitch-Deck, das wäre schon mal ganz gut. Aber wir haben auch schon investiert in Themen, wo es noch nicht mal ein Pitch-Deck gab. Aber traditionell sind wir tatsächlich mal sehr, sehr früh dabei. Das heißt also gerne schon Gründungsgesellschafter. Oder wenn die Firma gegründet ist, dann in einer sehr, sehr frühen Phase. Also in der Regel vor oder mit dem ersten Business Angel.
Ja, und was ist so das Späteste, wo ihr sagt, das macht noch Sinn?
Das kommt wie immer manchmal so ein bisschen drauf an. Aber wir haben echt gesehen, dass so, also auf jeden Fall Pre-Seed, wenn man jetzt in der Startup-Welt bleiben würde, würde ich sagen, Pre-Seed später macht es wenig Sinn. Aus verschiedensten Gründen, da können wir auch nicht mehr den größten Mehrwert bringen, sondern wir sind echt gut in Ideen umsetzen und wenn die Ideen da sind, die auf die Straße zu bringen und erste Kunden zu finden und ersten Proof of Market zu finden. Das ist im Grunde das, worin wir richtig gut sind und woran wir auch Spaß haben.
Also wenn ich dann über Finanzierung nachdenke, sollte ich nicht nur Angels ansprechen, sondern gleichzeitig auch dich. Was ist da so der beste Weg? Was würdest du sagen? Mit wem muss ich beste Kumpels werden, bevor ich dann das wertvolle Intro zu dir bekomme?
Mit niemandem, weil durch das wir wirklich sehr, sehr branchenfokussiert sind und natürlich dann auch fokussiert von dem Zeitpunkt her, ist es jetzt auch nicht so, als wenn es Zehntausende gibt, die zur gleichen Zeit dann genau uns brauchen und suchen. Man sollte einfach entweder auf die Webseite alligator.com gehen und da kann man seinen Pitch hochladen oder noch einfacher direkt am besten mir auf LinkedIn schreiben Und dann schauen, ob es denn passt. Und wenn es dann passt, dann den Pitch hochladen. Dann spart man sich vielleicht ein bisschen Arbeit.
Finde ich gut, dass du es sagst, weil so eine Sache, die mir aufgefallen ist hier im Podcast, ist, dass so eigentlich dieses magische Intro, das dann zur erfolgreichen Finanzierungsrunde führt, dass das immer noch so ein Mythos ist, der da draußen rumgeistert. Bin großer Fan davon, auch direkt anzusprechen. Würdest du sagen, das ist für dich auch vielleicht sogar ein besserer Weg, um Leute kennenzulernen?
Naja, ich meine, jetzt sind wir beide ja sehr, sehr stark auch im B2B-Sales zu Hause und da wissen wir ja, natürlich hilft dir eine warme Intro sicherlich ins Gespräch zu kommen, weil auch wenn ich vorher gesagt habe, dass wir in einem Spitzenthema sind HR oder HR-Tech, weil wir würden jetzt auch nicht in klassische Agentur-Businesses investieren, sondern es muss immer ein Technologiefokus sein oder eine Technologie oder eine Software am Ende des Tages. Ich meine, wir machen das aber jetzt mit Fokus auf den deutschsprachigen Raum noch, aber expandieren auch, also gerade europäisch. Also wir bekommen schon so 10 bis 20 Pitch-Decks die Woche. Nur im Segment, so ist es nicht. Und da hilft es natürlich, wenn jetzt als Beispiel ein Startup dich kennen würde und du sagst dann, ich kenne den Ben, mit dem habe ich schon mal einen Podcast gemacht, ich mache dir mal eine Intro. Aber dann lese ich es mir natürlich auf jeden Fall schon mal ein bisschen anders durch. Also es ist nach wie vor, glaube ich, ein gutes Mittel. Das gesagt, im Sales ist es aber auch, it's a numbers game. Also ich muss halt auch sehr viele ansprechen und ich glaube, da kommt es eher drauf an, so als Tipp, dass man sich so ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, weil das wirst du auch kennen, wenn du Gründer, Gründerinnen ja auch coacht und Co. und wenn es da um Sales geht und ich nehme jetzt so eine Copy-Paste-E-Mail, Spread and Pray hilft da auch, aber natürlich wäre das toller, wenn man sich vorher zum Beispiel mal damit ein bisschen beschäftigt hat, weil ich ganz oft auch Pitch-Decks bekomme, wo ich sofort merke, die haben sich gar nicht beschäftigt mit dem, wie wir eben agieren und was wir machen. Und das ist wie in einer Bewerbung oder wie im Sales, ist es halt immer nicht so gut. Aber ansprechen würde ich immer, wenn ich denke, dass jemand gut zu mir passt als Investor. Hilft es, wenn man jemanden kennt? Ja. Ist es ein Muss? Nein.
Ja, genau. Also so der Top-Tipp von mir ist auch eigentlich immer, sich wirklich intensiv dann mit den Business Angels oder mit den Investoren, mit den Fonds auseinanderzusetzen, wirklich auch einen Anknüpfungspunkt zu finden, um ins Gespräch zu kommen. Du hast es genau richtig verglichen. Es ist ein Sales-Prozess letzten Endes. Man muss dann auch sein ideales Kandidaten oder sein Ideal Customer Profile kennen. In dem Fall sein Ideal Investor Profile. Und man muss auch definitiv immer wissen, was den anderen umtreibt. Ja, es gibt natürlich viele Investoren, Angels wie auch Fonds, die sehr opportunistisch investieren. Was mir gefällt, das mache ich. Ja, dann ist so eine Spray-and-Pray-E-Mail wahrscheinlich okay. Ja. Aber andere, die so fokussiert sind, gerade wenn sie so spitz fokussiert sind wie ihr, da muss man natürlich dann auf jeden Fall schon mal einen guten Anknüpfungspunkt haben. Jetzt hast du auch noch gesagt, eine Besonderheit bei euch ist, dass ihr ein großes Investorennetzwerk habt, ein großes Expertennetzwerk damit auch. Kannst du das nochmal so ein kleines bisschen beschreiben? Wenn ich jetzt ein Gründer bin, wir waren beim Notar, was passiert als nächstes oder wie kann ich davon profitieren?
Also es fängt zum einen schon tatsächlich teilweise vom Notar an. Also nehmen wir mal an, du bist jetzt oder ihr seid Gründer und hört jetzt zu und habt eine Idee, habt vielleicht auch schon ein Pitch-Deck und plant eben jetzt die Company zu planen und wisst dann schon, okay, ihr wollt erste Business Angels vielleicht an Bord holen dabei. Und wir würden davor schon ins Gespräch kommen. Das würde dann schon mal anfangen, dass wir euch wahrscheinlich radikal die Kosten ersparen können, weil wir müssen uns jetzt nicht überlegen, wie ein Shareholder Agreement aussieht, weil wir es schon 20 Mal gemacht haben, haben wir eben eins, was eben auch eine gute Balance ist zwischen Gründerfreundlichkeit und zwischen dem, was aber auch professionelle Investoren später suchen, sodass man da schon mal anfängt, Geld zu sparen. Das geht dann weiter, indem man dann vielleicht sagt, naja, ich habe vielleicht eine Frage in diesen Investorvertrag, weil ich weiß nicht, wie es hier ging, aber wo ich meine erste Firma gegründet hatte, wusste ich jetzt nicht unbedingt, was Drag-Along, Tag-Along und alles Mögliche ist. Und da sollte man sich als Gründer schon auch mit beschäftigen. Und da können wir zum Beispiel Hilfe geben, indem wir dann zum Beispiel zu einem Jurist das weitervermitteln, der dann auch mal sagt, hey, ich gebe euch mal eine halbe Stunde for free Input. Also es fängt tatsächlich vor der Gründung an, aber nehmen wir mal an, ihr hättet schon da was. Da ist es dann so, ich vergleiche das immer so, stellt euch vor, ihr hättet Auf der einen Seite agiert er mit einem professionellen Investor, der also hauptberuflich das macht, also der nicht jetzt wie die meisten Business Angels ja noch in anderen Jobs oder anderen Themen drin stecken, sondern der hauptberuflich nur Investments macht. Aber gepaart mit den Vorteilen eines Business Angels, der eben auch mal hemdsärmelig Input gibt, der operativ in seinem Thema häufig tief drin steckt, aber das eben multipliziert mal 100 oder 120. Weil wir im Grunde durch das Netzwerk, was wir an Bord haben, sämtliche Bereiche abdecken, die so ein Gründer, Gründerin an Fragen haben könnte. Der Hintergrund dabei war, dass wir eben entschieden haben, durch das wir eben ein Company Builder sind und kein klassischer Fund, dass wir das auch selber intern leben, was wir den anderen sagen. Weil den Startup sage ich ja, hey, Geld alleine wird nicht unbedingt zum Erfolg führen, gerade in dieser sehr frühen Phase, wo ich vielleicht meinen Market Fit noch gar nicht habe, sondern wir kombinieren ja immer Geld dann eben mit diesem operativen Support. Und das Gleiche leben wir auch aus, indem wir sagen, alle unsere Supporter sind auch alles unsere Investoren und Investoren, die haben also auch alle Geld investiert, aber sie sind eben auch mal offen für Sparring. Und so haben wir eben von der Bandbreite Commercial Lawyer, Arbeitsrechtler, Marketing Expert, Product, Development, CFO, name it, plus natürlich viele aus der HR-Szene, auch sehr bekannte Namen von bis zu internationalen CHROs an Bord, die dann eben auch mal Sparring geben können. Oder was aus meiner Sicht besonders hilfreich ist, gerade in dieser ersten frühen Produktphase, ist halt so ein radical honest Feedback. Ja, also ich kann halt mal zu einem CHRO von einem DAX-Unternehmen mal mein Produkt pitchen for free. Das ist halt was, was mir so viel vielleicht Einblick gibt oder kann mal mit an einen Einkäufer sprechen, der genau HR-Tech-Lösungen denn für größere Unternehmen einkauft. Und der wird mir vielleicht sagen, hey, ist ja schön, dass ihr diese Lösung habt, aber ohne ISO-Zertifizierung braucht ihr nicht nochmal anklopfen. Beispiel. Also das sind so, das ist so die Idee, dass wir eben sagen können, neben unserer eigenen Expertise, die wir an Bord haben, haben wir dann eben diese Expertise dieses Netzwerks um uns herum.
Das Beispiel mit dem DAX-CHRO oder Einkäufer ist natürlich sehr plakativ und definitiv wertvoll und definitiv findet man das nicht überall. Ich kenne eigentlich wenige VCs, die so einen Zugang haben, die sowas vermitteln könnten. Wenn wir jetzt über Sparring sprechen, klar, ihr habt natürlich da auch ziemlich viele Investoren, da kann ich mit Sicherheit auch auf viele Leute mal zugreifen, aber finde ich dann vielleicht auch jemanden, der mich ein bisschen unter seine Fittiche nimmt. So ich als Gründer, als ich jetzt First-Time-Founder war, habe ich mich total lost gefühlt. Ja. Vielleicht bin ich auch ein kleines bisschen speziell. Ich konnte mich meinen Business Angels gegenüber auch nicht so ganz richtig öffnen, ja, weil ich natürlich dann auch gedacht habe, naja, wenn ich hier jetzt schwach aussehe, dann ist das natürlich auch ein schlechtes Image oder nicht gut für mich längerfristig.
Ja.
Wie ist da so eure Erfahrung? Gibt's da auch so Mentorenverhältnisse? Entsteht das vielleicht so ungewollt oder als gewünschter Nebeneffekt dann auch in eurem Portfolio?
Ja. Und das passiert sowohl innerhalb von einem Setting, wo wir intern ja auch jeweilig die Gründer, Gründerinnen unterstützen. Also wenn wir jetzt eine neue Beteiligung eingehen oder eine Company mitgründen, da hat jedes Startup einen dezidierten, ja, wir nennen es Venture Developer, also jemanden, der wirklich dann auf einen Wochenbasis alle zwei Wochen oder alle drei Wochen einen fixen Termin aber hat mit einer fortlaufenden Agenda, wo wir einfach Themen besprechen. Und das sind Business-Themen, das sind aber manchmal auch andere Themen, weil, und ich glaube, das ist da nochmal ein Vorteil dabei. Ich bin ja selber Gründer, also ich bin selber noch Geschäftsführer von Startups. Ich habe selber Startups gegründet. Ich bin nicht der typische Investor, der jetzt da sitzt und einfach Geld verwaltet, sondern wir arbeiten ja aktiv mit. Wir sind häufig, bin ich noch Geschäftsführer von den Gründungen, die da waren für einen Teil. Also ich bin sehr, sehr, sehr operativ tätig. Und ich glaube, wenn du dann von Gründer zu Gründer sprichst, kannst du auch nochmal ein bisschen offener sprechen. Das ist eine. Das andere ist aber auch so, dass wir auch in unserem Kreis ja sehr viele professionelle Coaches haben, die hauptberuflich nichts anderes machen, die dann auch unseren Startups anbieten. Wir hatten lustigerweise letzte Woche erst noch einen Fall, da ist wieder einer unserer Investoren auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, ich würde das mit 3 Leuten x Stunden würde ich for free anbieten, weil ich habe da einfach Spaß dran. Das heißt also, wir haben das ganz aktuell, dass wir selber intern auf regelmäßiger Basis mit den Leuten sprechen, als haben die dann auch ein Coaching-Verhältnis zu den Leuten. Sofern sie das wollen, das zwingen wir auch niemanden auf. Ich glaube, wenn du das nicht als sinnvoll erachtest, dann bringt es auch nichts, wenn man das macht. Aber die Leute entscheiden sich auch proaktiv für uns, weil sie eben sagen, sie wollen nicht einfach nur Geld, sondern sie wollen mehr. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir dann den Zuschlag häufig bekommen im Gegensatz zu anderen.
Gibt es solche Situationen, wo ihr dann mal den Zuschlag bekommt und nicht jemand anders? Oder seid ihr vielleicht auch eher daran interessiert, exklusiv mit einem Gründer zu arbeiten? Oder kann ich euch auch mit 3, 4 Angels nochmal zusammenpacken in einer Runde?
Also wir sind immer offen für Angels. Es ist eher so, das ergibt sich dann so. Also wir sind ganz, ganz häufig wirklich Gründungsgesellschafter. Also da ist dann noch kein Angel und nichts dabei. Weil das ist selbst für Angels häufig noch zu früh. Oder sie kommen nicht an den Deal ran, weil du in dieser frühen Phase im Grunde ja noch gar nicht auf Investor brauchst. Und den brauchst du auch nicht. Aber wir sind ja nicht der typische Investor. Und dann ist es häufig so, dass wir natürlich den Vorteil haben, dass bei den, ich glaube, jetzt sind es mittlerweile 120 Investoren, die wir haben, ja auch viele dabei sind, die Business Angels sind, die auch nochmal direkt investieren. Und das ist auch ein Vorteil wiederum aus deren Sicht, warum sie bei Alligator sind, weil sie dann als erstes eben diese Nachricht bekommen. Also die bekommen dann Deals, die noch gar nicht irgendwo da draußen rumschwirren, ja, weil wir halt sagen den Gründern, hey, wenn ihr noch Business Angels braucht, machen wir gerne einen Outreach zu unserer Community, aber die müssen bitte die gleichen Konditionen, Klammer auf, besseren bekommen wie wir, Klammer zu. Und das erleichtert natürlich auch wiederum für die Gründer das Leben, weil die brauchen sich dann um ihre Pre-Seed-Finanzierung, wenn sie ein großes Thema haben, keine Sorge zu machen. Und gleichzeitig so, dass wir jetzt sogar auch Angels an Bord haben, die wiederum Family Offices im Background haben, sodass, wenn ein gutes Thema ist, die sich sogar um ihre Seed-Finanzierung keine Sorgen machen müssen. Also theoretisch müssten sie, wenn sie einfach einen guten Job machen, nie externe Investoren noch ansprechen. Aber wir arbeiten mit super vielen anderen Business Angels zusammen, die nicht bei uns investiert sind. Logischerweise haben wir jetzt mehr und mehr Startups, die schon ihre Seed-Runde machen, wo klassische VCs dabei sind, mit denen wir uns austauschen. Family Offices auch. Wir haben erste Private Equity Companies, die in dem Segment rein wollen, mit denen wir uns austauschen. Also wir haben auch außerhalb unseres Kosmoses von all den Leuten, die bei uns direkt beteiligt sind, auch sehr, sehr gute Netzwerke und sind immer froh, wenn das eine sinnvolle Truppe ist. Also ich glaube, gerade in der Anfangszeit ist es auch immer extrem wichtig, darauf zu achten, wie man sich da auf ein Cap-Table holt. Ich glaube, das wäre auch immer so eine Empfehlung für Gründer, Gründerinnen.
Das kann ich nur bestätigen. Das ist jetzt natürlich fast schon zu schön, um wahr zu sein. Ja, also der größte Headache als Gründer ist ja tatsächlich, sich mit sowas wie Finanzierung 6 Monate im Jahr rumzuschlagen. Und eigentlich fehlt die Zeit ja dann auch, um wirklich an der Firma zu arbeiten. Was sind denn so die Bedingungen? Machen wir vielleicht mal so einen Case, wo ihr Gründungsgesellschafter auch seid, mit welchen Tickets durchschnittlich oder maximal, minimal geht ihr dann da rein und wie geht es dann weiter? Also wie verhaltet ihr euch dann auch in Follow-on-Rounds?
Klassischerweise investieren wir dann initial, wenn es wirklich um so ein Gründungsvorhaben geht, zwischen 25.000 und 125.000 Euro an Cash. Und dann kommen dazu eben dann noch operativer Support. Je nachdem, was sinnvoll ist. Ja, also von der These her ist es uns wichtig, dass wir eben früh dabei sind, dass wir auch eher sagen, wir schauen erstmal hin, dass wir auch ein Proof of Concept hinkriegen, bevor wir in die nächste Finanzierungsrunde gehen, um dann auch einfach eine andere Bewertung für die jeweiligen Gründer realisieren zu können. Also das ist so ein klassisches Setting, also 25 bis 125k. Wir geben dann, wenn es erforderlich ist und sinnvoll ist, zwischendurch auch nochmal ein bisschen Working Capital rein, wenn das sinnvoll ist, Klammer auf, da auch dank AI und dank dem Zeitalter, wo wir sind, sehen wir halt auch, dass in dieser ganz frühen Phase du meistens auch gar nicht mehr viel Geld brauchst. So, also wir sind an sich ein sehr großer Bootstrap-Fan. Ich habe mein erstes Unternehmen mit 16 gegründet und habe seitdem immer unternehmerisch unterwegs gewesen, mit einigen Ausnahmen, wo ich Angestellter war. Und ich habe alle meine Businesses, auch meine HR-Tech-Businesses, die ich selber gegründet habe, alle Bootstrap gemacht. Also ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Bootstrapping und bin dann aber auch ein großer Fan von Kapital aufnehmen, eben dann, wenn man weiß, okay, ich habe wirklich mein Proof of Concept und ich habe meinen Markt und nehme wirklich Wachstumskapital auf. Also wir sind für diese Phase da, um seinen wirklich Market fit zu bringen. Das ist die eine Sache. Das, was wir dann nur HR-Tech, also das ist auch eine Voraussetzung. Alles, was anliegend ist, ist natürlich auch Ad-Tech. Also ich sag mal, alles, was sich um den Mitarbeitenden dreht. Ja, von wie finde ich denjenigen, wie halte ich denjenigen, wie entwickle ich denjenigen, wie trainiere ich denjenigen, wie mache ich ihn glücklich. Also all das, dann wird es auch schon wieder breiter, ja, wenn man das sich anschaut, aber ausschließlich Future of Work HR-Tech. Und es muss natürlich auch vom Marktpotenzial her so interessant sein, dass es auch die jeweiligen Exits da verwirklichen lässt. Das gesagt, kann es auch sein, dass wir ein Startup haben, was sagt, ich möchte das jetzt irgendwie 4-5 Jahre lang hochskalieren und möchte es dann verkaufen. Das ist dann nicht der 100-Millionen-Exit, sondern ist dann der 10-Millionen-Exit. Dann ist es nicht per se was, was wir jetzt nicht machen würden, sondern da müsste man sich halt nur über das Setting vorher Gedanken machen. Aber es ist jetzt nicht so, als wenn wir jetzt nur nach den 100x-Case schauen würden, wie jetzt ein klassischer VC das macht, sondern wir würden auch in andere Themen reingehen, solange wir da darüber dann unseren Return of Invest bekommen. Und Stand heute ist es auch noch so tatsächlich, dass wir in ergänzende Lösungen investieren. Das heißt, wir bis heute investieren wir nicht in Konkurrenzprodukte. Das hat einen einfachen Grund, dass wir sagen, wir bauen ja ein Ökosystem auf, was wir schon auf der Investorenseite haben und auf der Investorenseite. Und das Gleiche wollen wir natürlich auf der Gründerinnenseite auch haben, sodass wir die Leute auch natürlich miteinander vernetzen können. Weil die sind ja alle im gleichen Segment. Die sprechen ja teilweise mit dem gleichen Kunden, ja, zu unterschiedlichen Themen. Da macht es manchmal Sinn, sich zu bündeln, die Kräfte, und vielleicht dann auch sogar Pakete zu verkaufen oder Ähnliches. Und das passiert auch regelmäßig. Ich habe heute erst vor unserem Gespräch, vor der Aufnahme hier, hat mich eine Gründerin gefragt, hier, ich brauche mal Hilfe im Bereich Performance Marketing, SEO, SEA. Da bin ich zu anderen Gründern hingegangen und habe gesagt, hey, habt ihr da gute Erfahrungen gesammelt? Einer hat sich gemeldet, ich habe die beiden jetzt zusammengebracht und sind happy. Und die teilen das halt auch, weil die wissen, na, das ist jetzt nicht der Mitbewerber, wo ich das hingebe, sondern das ist alles ein potenzieller Partner.
Zwei Fragen habe ich tatsächlich noch. Also zum einen das Verhalten in Anschlussfinanzierungen. Wie lange geht ihr da noch mit? Oder habt ihr schon den Case gehabt, dass ihr mal ausgepreist wurdet, weil die Bewertung dann einfach zu hoch wurde, um dann nochmal mitzugehen?
Also klassischerweise sind wir jetzt nicht die in Follow-up-Runden mitgehen. Das ist nicht, also das hat zweierlei Gründe. Zum einen sind wir jetzt nicht der 200-Millionen-Fund. Also irgendwann wird es dann auch einfach finanziell nicht darstellbar, weil man muss ja immer überlegen, wir sind ein Company-Builder, das heißt, wir haben recht überschaubare finanzielle Mittel irgendwann, weil bei momentan 25 aktiven Beteiligungen kannst du dir vorstellen, dass das dann irgendwann sehr viel wird in Folgerunden. Da würden wir dann eher eben sagen, wir arbeiten mit unseren befreundeten Family Offices oder Co. zusammen. Und des Weiteren ist es auch so, dass wir häufig ja dann Gründungsgesellschafter sind, das heißt initial auch einen recht hohen Stake haben, sodass auch in Folgerunde viele auch gar nicht böse sind, dass wir nicht noch mitmachen, sondern eher wir schon mal den Fall hatten, dass wir dann VCs mit reingeholt haben, die dann gesagt haben, naja, es wäre auch ganz gut, dass ihr die Runde nicht mitmacht, weil die sich dann einfach einen größeren Stake wünschen.
Also es ist definitiv ein zweischneidiges Schwert. Also zum einen, wenn man schon so viel hat, dann ist es natürlich für die Gründer besser und auch für die anderen Beteiligten besser, wenn man da zurücksteckt. Andererseits ist es aber auch immer ein negatives Signal, wenn jetzt ein Gesellschafter, der potenziell Geld hat, dann nicht mit investiert.
Also wenn es jetzt um Signaling geht, ja, und man muss da jetzt nochmal irgendwie 25.000, 20.000 Euro machen und das macht dann auch aus unserer Sicht kommerziell Sinn, ja, dann kann das auch passieren. Aber in der Regel wissen die Leute halt auch, dass wir sehr, sehr früh dabei sind und sind dann, wie gesagt, eher dankbar, dass wir nicht unser Pro-Rata-Recht ausüben und da mitgehen. Und das klärt sich immer ganz gut in den Gesprächen. Also das war bisher nie ein Problem. Bisher ist es uns eher immer begegnet, dass die nicht mal gefragt haben, ob wir nicht schon mal ein paar Anteile veräußern wollen würden zusätzlich. Den anderen Fall hatte ich bisher noch nicht. Also bisher ist noch keine Finanzierungsrunde daran gescheitert. Es war immer, wenn eher andersherum, wenn.
Die zweite Frage, die ich noch habe, ist, wenn ihr so viel auch operativ reingebt, dann hat das natürlich auch eine gewisse Kostenbasis, ne? Typischerweise kann man das dann nicht mit den 2% Fondsmanagementgebühr abdecken. Ne? Wenn jetzt wirklich jedes Startup irgendwie seinen Venture-Developer hat oder wahrscheinlich haben 2 oder 3 Startups dann einen Venture-Developer oder du auch noch sehr viel operativ reingebt oder ihr auch irgendwie Shared Services für die Startups bereitstellt, müssen die Startups dann für solche Leistungen wiederum zahlen an euch?
Ja, also zum einen, es ist ein hoher operativer Aufwand. Jetzt ist es allerdings so, und deswegen habe ich die Company ja auch schon so gebaut, weil durch das wir eben kein Fund sind und auch keine Fondsstrukturen haben, haben wir auch keine Management-Fee, aber dennoch orientierst du dich natürlich, also du musst natürlich deine eigenen Kosten auch im Griff behalten. Und das Thema Ressourcen ist tatsächlich bei Company-Buildern immer ein großes. Also es gibt ja einige Company-Builder überall und die haben teilweise 40, 50, 60, 70 Mitarbeitende, weil einfach du sehr, sehr, sehr viele operative Themen abdeckst. Wir lösen es ein bisschen anders. Also zum einen, wie gesagt, sind wir selber noch super operativ. Also ich bin selber Venture-Developer von, weiß nicht, 10 Startups. Und arbeite mit denen sehr, sehr intensiv zusammen. Zum Zweiten lösen wir das stark durch AI tatsächlich. Und man wundert sich, aber viele, viele Investoren und Investorinnen da draußen, VCs, PEs und Co., die investieren häufig zum Beispiel in AI, aber die sind häufig sehr, sehr oldschool, was ihre internen Prozesse anbelangt. Haben dann da Scharen von Werkstudierenden teilweise sitzen für eine analytische Aufgabe und Co. Und da ist es so, dass wir nach und nach schon sehr, sehr viele Dinge automatisiert haben, selber intern AI nutzen zur Marktrecherche, Marktgröße, Mitbewerber, Aufbereitung Pitch-Decks, Analyse Pitch-Decks. All das, was sehr viele Menschen normalerweise machen, ist bei uns jetzt schon automatisiert und wir automatisieren mehr und mehr und mehr. Der dritte Punkt, der uns da in die Karten spielt, ist unser Netzwerk. Wir müssen ja gar nicht all das Geld intern haben, sondern ich kann ja auch, und das machen wir ja auch, eben unser Netzwerk jetzt schon nutzen. Also A, die 120 Leute, die sowieso schon Gesellschafter sind und die kennen wiederum ein paar Leute, plus wir haben im erweiterten Kreis sicherlich 200, 300, 400 Leute. Also für jedes Thema wüsste ich, also anders gesagt, ich habe bisher noch kein Thema gehabt, wo ich einem frühphasigen Startup nicht helfen konnte, entweder selber aus dem Netzwerk oder aus der Gesellschafterkreis. Und da ist es dann so zu deiner Frage auch der Bezahlung. Wir haben da unterschiedlichste Deals. Also es gibt, und das richtet sich so ein bisschen an der Phase des Startups und was brauchen die auch? Weil wenn du jetzt ein Startup hast, wo du vielleicht sehr, sehr sales-starke Gründer, Gründerinnen hast, den brauchen jetzt da weniger Support. Erfahrungsgemäß, lustigerweise, ist es aber so, dass die meisten Gründer, Gründerinnen nicht so sales-stark sind. Die sind häufig sehr produktdriven und sehr marketing-driven. Für alle Zuhörenden, Christian nickt und lacht, weil er es kennt aus der eigenen Praxis. Und die brauchen dann natürlich mehr Support. So. Also das heißt, wir gucken uns das schon immer auch an und während des Pitch-Prozesses schauen wir ja auch immer gemeinschaftlich auch mit dem Gründerteam, naja, was bräuchtet ihr denn? Die kommen ja aus einem bestimmten Grund. Die kommen ja zu uns, weil wir die Expertise im HR haben und weil wir das Netzwerk haben und weil die wissen, die geben eben nicht nur Geld. Und dann fragt man die ja, naja, was brauchen die denn? Und wenn es dann kommt, naja, da brauchen wir mal Marketing, brauchen wir mal Sales, dann kann man schauen, was für ein Paket man denen gibt und da gibt es tatsächlich verschiedenste Szenarien. Es gibt Szenarien, wo sie zum Beispiel einfach ein Budget an Stunden bekommen, sozusagen, was sie sich selber dann einteilen können. Also sie sagen, ich brauche mal 10 Stunden Marketing-Support, dann kriegen sie 10 Stunden Marketing-Support und dafür gibt es dann Shares. Es gibt dann Settings, wo sie das schon mal als Geld mehr bekommen und dann rufen wir es ab. Es gibt andere Settings, wo sie es praktisch noch nicht als Geld bekommen und zahlen was oder wir bekommen dafür äquivalent Shares. Sehr individuell und es ist auch so bei Themen durchaus, dass immer so Standardsachen immer abgedeckt sind. Also das ist ja bei unseren Gesellschaftern auch so. Wir fragen ja immer vorher dann auch, hey, wenn ihr denen helft, wollt ihr was haben? Ja, nein. Wenn ja, wie viel? Und die wollen sich auch alle nicht damit bereichern, weil natürlich der Vorteil auch ist, dass die Startups dann wissen, wenn jetzt der Ben jemanden aus dem Gesellschafterkreis von Alligator empfiehlt, dann hat der oder diejenige ja ein Interesse daran, dass sie eine gute Auskunft gibt. Weil wenn es ein Startup dann hilft, dann hilft es Alligator und wenn es Alligator hilft, dann hilft es denen. Ja, also es ist ein Win-Win-Win im Grunde. sodass da auch viele Themen oder einfache Fragen einfach so abgedeckt werden. Ja, also letztens hatte ich mal jemanden, der hat dann eine arbeitsrechtliche Frage. Wir haben bei uns Stand heute 3 Arbeitsrechtler involviert. Dann geht man eine E-Mail zu den 3 raus, sagt, wer von euch hat Zeit, mal eine Viertelstunde. Die unterhalten sich, der rechnet nichts ab und das Startup spart irgendwie 80 Euro für so einen Rechtsanwalt, kriegt eine Auskunft. Unser Gesellschafter freut sich, dass er denen geholfen hat. Also da findet auch viel so statt und der Rest ist aber strukturiert, aber immer Zusammenarbeit mit dem Gründungsteam.
Company Builder im HR-Bereich, / Investor, Investment Vehicle. Wie kommt man denn auf die Idee, sowas zu gründen? Was war so der Moment, wo du gesagt hast, das mache ich jetzt und ich nenne es Alligator?
Ich kam auf die Idee, weil ich dann irgendwann selber in Berlin gelandet bin. Ich bin ja nicht aus Berlin, um da mal den Podcast-Titel da mal direkt Rechnung zu tragen. Ich selber komme ursprünglich aus dem Münsterland, also auch was komplette Gegenteil von Berlin. Bin dann unterwegs gewesen innerhalb von Deutschland in München, Stuttgart, Hamburg und bin dann irgendwann in Berlin gelandet und war dann noch im Ausland und so. Aber das nur so als Vorgeschichte. Ich bin dazu gekommen, weil ich dann irgendwann in Berlin gelandet bin und habe dann selber mein HR-Tech-Startup gegründet, Bootstrap. Das war dann nach dem 4. Monat profitabel und habe dann irgendwann mal so mehr und mehr Gründer kennengelernt, wie es halt so ist. In Berlin ist es natürlich so, da gibt es sehr, sehr viel, da kann man sich kaum wehren vor Gründer und Gründerinnen. Und habe dann angefangen, so erste Business Angel Investment-Tickets zu machen, aber ganz, ganz kleine, und habe in sehr frühphasigen HR-Tech-Themen, weil ich da natürlich einen Beitrag zu leisten konnte, insbesondere aus Sales-seitig, weil ich einen starken B2B-Sales-Background auch habe als Personalberater. Und habe da eben gesehen, ja, die brauchen schon auch Geld, aber dieses Türen öffnen und dieses Ratschläge geben, naja, den Fehler, den ich 5-mal gemacht habe, der müsste nicht machen, der ist meiner Meinung nach in dieser frühen Phase teilweise wertvoller. Und dann habe ich mir natürlich den Markt so angesehen und habe auch einige Company-Bilder gesehen, habe dann einige gesehen, die aber sehr viel Personal hatten, dann viele gesehen, die auch nicht so richtig funktioniert hatten. Bin dann eben auf die Idee gekommen, okay, HR-Tech ist doch noch als Außenstehender immer noch relativ unsexy. Es gab wenig Leute, die in dem Bereich was gemacht haben aus Investoren, Investorensicht. Das hat sich natürlich jetzt auch rapide geändert, weil die Branche wächst ja stark. Stichwort Digitalisierung, AI und Co. Und habe da eben gesehen, okay, dieses Konzept frühphasig zu helfen mit ein bisschen Geld und Knowledge hat bei mir privat sozusagen als Business Angel 1, 2, 3 Mal gut geklappt. Es kam immer mehr. Ich hatte dann auch mehr und mehr HRler, die gesagt haben, oh, ist ja klasse, ich möchte auch mein Wissen weitergeben, möchte auch investieren, aber habe jetzt auch nicht 150.000 Euro für ein Fund. Habe ich dann auch kennengelernt. Und das war dann so beides, wo ich dachte, Moment, wie kann ich denn denjenigen, der vielleicht sagt, ich möchte nur in Anführungsstrichen 50.000 Euro investieren, möchte aber auch operativ mein Wissen weitergeben, wie kann ich denn für den was bauen und gleichzeitig eben meine Erfahrung mit einfließen lassen aus, ja, ich habe auch eben gute Erfahrungen gesammelt mit operativer Hilfe. Und so kam so die Idee zu Alligator oder zum Company Builder und das dann auch eben bewusst so zu bauen, dass wir sehr viele Gesellschafter haben. Also normalerweise sagst du dein Startup ja immer, halt dein Cap-Table möglichst klein. Sage ich auch, bin ja auch ein Fan von, aber ich nehme ja auch nicht jeden auf den Cap-Table, sondern ich sage halt, hol dir auf den Cap-Table Leute, die dir wirklich weiterhelfen, ja, dein Business zu skalieren. Und davon bin ich immer noch von überzeugt. Und so war eben damals die Entscheidung, okay, ich mache das A als GmbH, als Company-Builder, als operative Gesellschaft, wo das Thema Investment-Company-Building ein Segment ist, aber wir ja auch viele Leute dabei haben, die ja aus dem Community-Aspekt dazu kommen, die sagen, ich habe halt ja auch ein Netzwerk dann aus Leuten, die interessant sind, um dann eben zu sagen, okay, ich nehme auch die in Anführungsstrichen kleineren Gesellschafter eben dazu. Und zum Namen Alligator kam es tatsächlich im Rahmen eines Hackathons, Marketing-Hackathons, wo wir einen Namen gesucht haben, der irgendwie kurz knackig ist, der irgendwie irgendein Emoji hat, was man dafür nutzen kann. Und so kamen wir dann irgendwann zum Alligator und dann war es aber, naja, wir bauen ja ein Ökosystem auf, wir machen das zusammen als Allies und so kam dann Alligator.
Ich muss jetzt nochmal kurz zurückfragen, Zu dem Thema, wie dein Cap-Table aussieht. Also hast du dann in der GmbH tatsächlich 100 Gesellschafter drin?
Ja, 120 glaube ich mittlerweile.
Wow, das ist ja der Hammer. Ich meine, gut, man kann natürlich, ob man jetzt 20 Reportings rausschickt per E-Mail oder 120 ist, kommt halt egal, aber...
wir haben Pooling natürlich, ja. Also wie es auch jeder, also jedes Startup ab einer bestimmten Gesellschaftergröße poolst du ja die kleineren. Und wenn du dann das Pooling nimmst mit dem Pool-Leader und tauschst dir dann die größeren an, dann bist du nachher auch wieder nur bei 10. Ja, also es ist im Handling sozusagen, also im strukturellen oder organisatorischen oder rechtlichen Handling her, macht es tatsächlich gar nicht so einen Unterschied, weil du hast dann Pool-Leader und ob der Pool-Leader dann 5 hat oder 50 oder 500, ist jetzt mal rechtlich erstmal fast egal. Ja, und im operativen Betrieb eben dann dadurch auch, durch das, wenn wir da Gesellschaft Entscheidungen treffen müssen, hindert das nicht. Es ist eher im Gegenteil, also wir haben es, wie gesagt, es war eine sehr bewusste Entscheidung, weil man dadurch auch einfach ein beidseitiges Commitment hat. Ja, weil man hat natürlich auch viele Leute, und das werden die Zuhörenden wahrscheinlich auch kennen, die sagen, ich könnte dabei helfen, hierbei helfen und hier könnten wir kooperieren und das könnten wir da machen. Und das macht auch manchmal Sinn, aber das Problem, was ich dann manchmal so herauskristallisiert habe, auch in meinen vorherigen Stationen als Gründer oder auch als Manager, war, naja, also wenn ich jetzt irgendwie, nehmen wir mal an, wir bearbeiten jetzt zusammen, ja, und ich würde zum Beispiel einen Gründer haben, der sagt, hey, der Christian, der könnte mir doch mal als Coach helfen oder ich würde das tippen und dann könntest du sagen, ja, Ben, dann zahle ich dir 5% oder whatever, dann habe ich das vielleicht so im Hinterkopf, aber das ist jetzt halt nicht meine Top-Priorität, ja. Aber wenn du jetzt Gesellschafter bist von mir und ich habe jetzt ganz akut Leute, die danach fragen, ja, das haben wir, dann geht das an unsere Gesellschafter natürlich aus. Ja, und das ist für die auch durchaus, und das ist auch gar nicht schlimm, das ist auch gewollt offen, dass das für die natürlich auch ein Mittel und Weg ist, um zum Beispiel mit den Startups ins Gespräch zu kommen, ja, und mit denen im Gespräch zu bleiben, sozusagen. Und auch untereinander im Gespräch zu kommen und im Gespräch zu bleiben. Ja, also wir haben und da ergibt sich ja sehr, sehr vieles. Also wir haben Leute, dann Gesellschafter, die machen auf einmal einen Podcast zusammen. Ne? So. Oder die denken danach, hey, wir könnten doch zusammen eine Firma gründen. Oder wir haben auch schon mit neuen mit Gesellschaftern und anderen dann auf einmal zusammen eine Firma gegründet. Also es ist im Grunde so ein Ökosystem und man kann die Zahlung so ein bisschen betrachten auch, als Teil dieses Ökosystems zu werden, plus dann natürlich auch, das kommt natürlich dann dazu, weil wir sind ja keine NGO, wir sind ja kein eingetragener Verein, wir wollen ja auch alle Geld verdienen, dann natürlich auch an den Startups zu partizipieren, insbesondere wenn ich denn jetzt auch nicht, wenn ich mein Risiko vielleicht verteilen möchte, ja, weil das sagt man auch immer jeden Business Angel, hey, wenn du irgendwie 100.000 Euro hast, investiere nicht einmal 100.000 Euro, investiere viermal 25.000 Euro, ja, und bei uns ist es natürlich so, dass man jetzt einmal in uns investiert und dadurch natürlich indirekt an 25, 26 Beteiligungen investiert ist, ja, was für viele dann auch nochmal ein Faktor ist, zu sagen, wenn sie vielleicht nicht die ganz großen Geldsummen haben, haben aber Spaß, individuell mit Startups zu arbeiten, dass sie dann eben zu uns kommen als Investor oder Investorin.
Was ist denn so der Return on Investment und die ganze Mechanik bei euch versus einem typischen Venture Fund? Ne? So, ja. Für die, die es noch nicht wissen, die das auch gerade erst lernen, so der typische Venture Fund, da bist du dann ja LP, das ist dann meistens bist du dann komplementär in einem GmbH und Co. KG Konstrukt, ne? Und diese GmbH und Co. KG beziehungsweise die KG ist dann letzten Endes der Fund. Ja? Fund 1, 2, 3, 4, 5. Und die Startups, die in dem Fund dann auch drin sind oder wo die Beteiligungen dann drin sind, an denen partizipiere ich dann. Ich gebe mein Geld entweder komplett upfront rein oder es wird nach und nach abgerufen, was ich committed habe. Wenn dann dafür ein Startup auch mal einen Exit schafft, dann fließt auch wieder direkt was an mich zurück. Und soweit bin ich jetzt noch nicht, aber soweit ich mich informiert habe, wird dann die KG auch irgendwann aufgelöst, wenn jetzt der Fund komplett durchfinanziert ist oder wenn alle Startups entweder geexitet oder eben über die Wupper gegangen sind. Mhm. Im Vergleich zu euch ist das ja jetzt so, die GmbH einfach mal so auflösen geht nicht, als Gesellschafter einfach mal so rausgehen geht auch nicht. Wenn jetzt ein Startup exitet oder ihr einen guten Secondary macht, was du ja eben auch schon angedeutet hast, dann geht das Geld ja auch erstmal in die GmbH. Wenn ich jetzt meine 20.000, sagen wir mal, nur um eine Zahl zu nennen, bei euch reingebe über einen Pool und dann passiert so ein Exit, wann bekomme ich denn dann meinen Anteil an dem Geld?
Also ich glaube, die Hauptunterschiede auch nochmal sind, was du beim Fund hast, ist genau auch die Laufzeit. Also irgendwann endet es einfach und dann gibt es eine Abrechnung zu dem Zeitpunkt, wie es dann halt ist. Wir sind ja jetzt eher wie ein Evergreen. Also wir sagen ja nicht, wir machen das jetzt 5 Jahre und nach 5 Jahren machen wir jetzt einen Cut und dann nehmen wir das ganze Geld, was da ist und schütten es aus oder auch nicht, so wie du es beim Fund machen würdest. Was im Umkehrschluss auch heißt, wenn wir jetzt nächstes Jahr einen Exit haben, um das mal so zu sagen, und der ist relevant, dann machen wir nächstes Jahr eine Ausschüttung. Ob du jetzt dann 6 Monate dabei bist oder ein Jahr oder 5, spielt dann erstmal keine Rolle, sondern wir machen dann eine Ausschüttung. Das ist ein Punkt. Und die zweite Punkt ist, wir haben viele Leute dabei, die eben auch Spaß haben, operativ wirklich mitzuarbeiten. Und das ist in einem Fund in der Regel eher nicht gegeben. Es kommt natürlich auf den Fund drauf an und natürlich wollen die am liebsten auch immer mehr Geld und vielleicht auch mal einen Ratschlag, aber es ist jetzt eher nicht so, dass du auch wirklich proaktiv da mitarbeitest. Und das ist auch einer der Motivationen, warum viele bei uns dabei sind. Ja, wir haben auch klassische Finanzanleger bei uns, also auch größere Business Angels, aber wir haben zum Beispiel auch keine anderen VCs bei uns investiert oder Private Equity Funds oder ähnliches, sondern sind entweder Super Angels oder Business Angels oder kleinere Family Offices tatsächlich, die also diese Miteinander kreieren, operativ das im Vordergrund stellen. Und aber wie gesagt, auch aus finanzieller Sicht, also ich hatte letztens mal mit jemandem gesprochen, der Interesse hatte, der war irgendwie Ende 60 und er sagte, naja, ich kann jetzt in einen Fund reingehen, aber bis der Fund da mal jemand fertig ist, also die setzen den jetzt neu auf und bis ich dann überhaupt, also A, ob ich überhaupt Geld sehe, weiß ich nicht, gut, aber das Disclaimer weiß man ja nie, ist ja Risikokapital immer noch, ja, egal in welchem Konstrukt, das muss man ja immer dabei sagen, aber selbst wenn die mal einen Exit oder sowas haben, die Abrechnung wäre dann bei denen irgendwie in 8 Jahren oder was gewesen. Dann sagte ich, dann bin ich irgendwie Ende 70, so, puh. So, und bei uns investiert man natürlich dann in das Portfolio, was ja auch schon da ist. Also wenn ich jetzt einen neuen Fund auflege, da habe ich ja erstmal eine leere Hülle. Da ist ja erst nochmal gar nichts drin. Bei uns sind 25 Unternehmen drin. Mit teilweise, die ihre Series A schon erfolgreich geraced haben oder teilweise, wo wir schon Exits hatten. Das heißt also, klar, ich kann, und das würde auch kein seriöser Mensch machen, irgendwas garantieren, das werde ich auch nicht. Aber es ist natürlich so, dass ich schon mal Assets da habe, in denen ich investiere und nicht irgendwie mir die erstmal suchen muss. Ja? Dealflow ist auch gar nicht unser Problem. Unser Problem wachstumsmäßig wäre im Grunde nur Cash. Also wir expandieren jetzt ja nach Europa. Wir haben auch erste Deals jetzt außerhalb vom Dachraum gemacht. Und wenn wir intern fundraisen, ist es auch wiederum so, dass wir ja auch keine Fristen haben. Also wir sind praktisch mehr oder weniger immer am Fundraisen, aber nicht, weil wir das Geld brauchen, sondern es ergibt sich meistens eben so, dass dann zwei sagen, ach, die sind dabei und dann kommt jemand Drittes und sagt, ah, ist ja spannend, was ihr macht und ich habe da was gehört und ich möchte auch dabei sein. Und dann gibt es da auch verschiedenste Möglichkeiten, wie man sich dann bei uns beteiligen kann. Also meistens initial bei kleineren, so machen wir ein Wandeldarlehen und dann gehen wir mal einmal im Jahr zum Notar und wandeln dann immer alle Ausstehenden. Jetzt gerade sind wir auch wieder dabei, eine Runde zu schließen und werden dann wieder in Q3 zum Notar gehen und werden das dann wandeln. Aber es ist ganz häufig so, dass man dann nochmal angesprochen wird oder irgendwas ergibt sich und so lässt sich das immer ganz gut abbilden.
Ist durchaus interessant, auch das mit den Ausschüttungen ist durchaus interessant. Letzten Endes muss ich ja dann für eine gewisse Fairness auch unter denen, die schon früh dabei waren, die dann später zukommen, irgendwie sorgen. Macht ihr das über eine Bewertung, die dann bei jeder Runde oder in jedem Jahr nochmal neu gesetzt wird? Und wie funktioniert das?
Ja, also genau, es geht dann um entweder Bewertung oder um Anteilsklassen. Ne? Also was weiß ich, der noch am meisten Anteil erhält, bekomme als allerletztes das Geld. So wie im normalen Startup halt auch. Und derjenige, der als neuestes dazukommt, kriegt als erstes theoretisch sein Geld, ja? So wie es halt auch in der Liquid-Profi ist. Also deswegen ist es für viele immer ganz, ganz charmant. Also es regelt wir dann über Anteilsklassen, Share-Klassen, beziehungsweise dann über eine Bewertung, die logischerweise dann steigt, einfach in Rahmen, wenn wir mehr Assets haben.
So ein kleines bisschen erinnert mich das vom Konstrukt und vom Style her so ein bisschen an Warren Buffett. Ja, du hast eigentlich einen operativ tätigen CEO, ein großes Beteiligungsportfolio, aber halt eben kein Fondskonstrukt oder was ähnliches, sondern tatsächlich eine offene Beteiligung. Und auch da steigt die Bewertung natürlich, weil börsennotiert.
Ja, und bei uns ist es dann übrigens auch so, weil du sagtest, ja, als Gesellschafter kommt man dann nicht so raus. Also jein, weil wir auch allen das Recht geben, ihre Anteile zu veräußern, sowohl an andere Bestandsgesellschaften, aber auch extern. Und das findet ja auch statt. Und das ist für manche ja auch ein Exit-Weg, ja, dass wenn man jetzt dann weil ich eben steigende Bewertung habe in der Regel, dass ich dann sage, ich steige vielleicht, also die Leute, die vor 2 Jahren jetzt eingestiegen sind zu der Bewertung von vor 2 Jahren und uns gibt es jetzt 3 Jahre, ja, also die in der ersten größeren Runde dabei waren und die würden jetzt ihre Anteile in der nächsten Runde veräußern, würden die sicherlich ihr Anteil verdoppeln. Ja, was jetzt ja in der aktuellen Zeit jetzt auch gar nicht so schlimm ist.
Das ist ehrlicherweise in jedem Markt, wenn ich es mal so mit Börse vergleiche, als nächstgelegene Anteilsklasse, es ist definitiv eine Outperformance, aber ohne Ende. Sehr gut. Zum Abschluss die Frage, in 5 Jahren mache ich meine Lieblingsnachrichten-App auf und da ist ein Riesenartikel über dich und über Alligator drin. Was ist die Headline?
Also die Headline müssen wir überlegen, aber letztendlich wäre die Aussage des Artikels, dass wir Erfolgreiches geschafft haben, zum Go-To-Partner zu werden, wenn du dein HR-Tech-Startup gründest, egal wo du sitzt auf der Welt.
Wow. Was sind jetzt so die nächsten konkreten Steps da in die Richtung? Was machst du dieses Jahr, um diese internationale Expansion zu schaffen und auch dieses Image als Go-To-Partner oder auch die Realität als bester Partner für HR-Tech zu realisieren?
Ja. Also zum einen, was mich freut, das werden wir bald auch schon verkünden können, haben wir jetzt die ersten Startups zu Series A gebracht. Was da schon mal so ein erster Meilenstein ist. Ich meine, wir haben schon die ersten Exits realisiert. Eins müssen wir auch noch verkünden. Wir haben schon die ersten Investments außerhalb vom Dachraum gemacht. Und dieses Jahr stehen aus meiner Sicht 2 Dinge an. Zum einen, dass wir noch weitere Companies dann außerhalb vom Dachraum supporten werden. Da bin ich recht zuversichtlich. Wir haben dieses Jahr wieder ein tolles Flagship-Event, wo wir letztes Jahr mit angefangen haben, also wo wir auch die Community zusammenbringen, die HR-Tech-Community zusammenbringen, was dieses Jahr im Oktober stattfinden wird in Berlin. Ich glaube, so der dritte Punkt ist tatsächlich auch, dass wir uns Themen anschauen wie M&A. Also wir haben schon in der Vergangenheit 2 unserer Unternehmen zusammengefasst zu einer Holding. Und sehen da auch spannende Themen am Markt, also wo wir kleinere HR-Themen übernehmen könnten und die dann mit unserer Hilfe mehr digitalisieren können oder aufbauen können oder wo wir eben Synergien sehen innerhalb des Ökosystems. Also das geht ja dann schon fast Richtung so ein ganz kleiner PE, aber eben auf einer sehr frühen Phase. Und das passt auch an sich ganz gut, der Vergleich, weil ich sag mal, ein PE macht ja gerne irgendwie Buy and Build. Wir machen ganz gerne Invest and Build oder Start and Build. Also sind im Grunde so der logische Schritt davor, aber ticken ansonsten ganz ähnlich. Also von der Sache ein Gebiet, ein Management-Team geht operativ rein, schaut, wie man die verschiedenen Portfoliounternehmen auch möglichst gut miteinander verknüpfen kann, zusammenlegen kann, vielleicht verarbeiten kann. Also ich sehe diesen Markt schon auch an, und das sehen wir ja auch allgemein im Markt, jetzt unabhängig von HR-Tech, dass es viel Konsolidierung gibt, es werden Themen zusammengelegt, und das sehe ich auch und ich glaube, dass wir da auch mehr und mehr ein Player werden können.
Vielen Dank, Ben. alles Gute euch. Ich wünsche euch viel Erfolg. Tolles Portfolio habt ihr da. Ich habe ja schon einige von euren Portfolio-Gründern auch interviewen dürfen. Sam Keitel zum Beispiel oder Mike Joschko von Talent2Go waren auch super interessante, super spannende Folgen, super spannende Persönlichkeiten auch. Von daher alles Gute.
Danke dir, lieber Christian. Hat mich sehr, sehr gefreut.
In dieser Folge hast du gehört, wie Ben aus seinen eigenen HR-Tech-Gründungen gelernt hat und daraus einen Company-Builder für andere Gründer gebaut hat. Was du hier nochmal mitnehmen kannst: Investorensuche ist ein Sales-Prozess. Du musst verstehen, zu wem du wirklich passt, dir Zeit nehmen für die Vorbereitung und gezielt Menschen ansprechen, statt Copy-Paste-Nachrichten zu verschicken. Und du hast gehört, wie wertvoll es ist, einen Sparringspartner zu haben, der selbst gegründet hat und der regelmäßig mit dir in die Zahlen geht, in die Strategie schaut und dir auch ehrliches, brutal ehrliches Feedback gibt. Das bekommt man bei einem guten Business Angel, bei einem Company Builder wie Alligator oder übrigens auch bei mir. Ich biete Sparring für Gründer in der Seed-Phase an. Am liebsten helfe ich bei Finanzierungsrunden und im Aufbau des Vertriebs. Aber auch bei Führungsthemen und bei allem rund um den Unternehmensaufbau kann ich helfen. Werbung Ende. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, hinterlasse eine Bewertung und erzähle 2 Freunden, was dir am Podcast so gut gefallen hat. Wenn du Feedback oder Vorschläge hast, schreib mir gerne an podcast@thisisnotberlin.com. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von This is Not Berlin.